Vorhin habe ich mich mit Waltraud kurz unterhalten über die Bibelworte, die man sich so aussucht, ob man die richtigen Worte findet, die richtigen Gedanken findet. Ja, und da war ich dann völlig perplex, dass du Worte ausgesucht hast, die ich mir auch ausgesucht habe. Und die uns, manchmal kann man einfach nur sagen, dass kann eigentlich auch nur Gottes Weisheit und sein und Führung sein. Wenn ich heute über Weisheit spreche, über Salomo spreche, über Bibelverse, die du auch gefunden hast und die ich auch gefunden habe, und bin ich sehr, sehr dankbar drum, weil ja, man ist ja nicht immer ganz sicher, dass man denkt, ah, ich habe hier einen Text. Ist das richtig? Ist das wirklich jetzt die Botschaft, die heute der Gemeinde gesagt werden soll oder für uns gilt? Oh, ist eine tolle Bestätigung, das erstmal zu hören. Und es ist eben, der Hauptbegriff ist heute für mich Weisheit. Und da möchte ich ein paar Gedanken weitergeben, aber in erster Linie möchte ich Sachen aus Gottes Wort lesen oder lesen lassen, und dass wir uns alle von Gott etwas sagen lassen, denn er ist, von ihm kommt die Weisheit, die in uns gar nicht stattfindet, die in uns, wir werden das in heutigen Textstellen auch sehen, die wir erlangen können, aber die erstmal so gar nicht so da ist, ne? Und wenn wir, jeder schaut in diese Welt hinein, in der wir leben, sei es in unserer familiären Welt, sei es in der politischen Welt, sei es in der Welt, ja, einfach in der wir existieren, und da hat man doch ganz groß den Eindruck, so ein bisschen mehr Weisheit oder jede Menge mehr Weisheit wäre sehr, sehr, sehr notwendig. Was ist Weisheit eigentlich ganz genau? Das ist so ein Wort, das kennt man so im Christentum ganz gut, aber Weisheit hat eben auch eine tiefe Bedeutung und ein tiefes Geheimnis, möchte ich mal sagen. Und ich möchte heute beginnen mit einem Wort, so fing das nämlich für mich in dieser Woche an. Ich habe gedacht, das und das werde ich predigen oder so. Dann schlage ich so die Bibel auf, um das zu suchen. Wie immer mal erste Seite. Und ich denke, lese das einfach mal, was ich da gelesen habe. Und schon bin ich hängen geblieben. Und zwar lese ich etwas aus Hiob, Kapitel 28. Na, wo habe ich ihn? Das sind die Psalmen. Hiob, da ist er. Hiob ab 28, einfach ein längerer Text bis 1 bis 28. Ihr könnt gerne hier mitlesen, ist eine etwas andere Übersetzung, als ich die hier habe. Aber ich lese sie jetzt aus meiner vor, ja? Das ist diese alte Bruns. Wenn ich alttestamentliche Texte nehme, dann nehme ich gerne diese Bruns-Übertragung, die ist da sehr praktisch und geht mir leichter ein. Und ich denke, das ist auch so ein Text, über den wird nicht so oft gepredigt. Das ist ein bisschen merkwürdig erst. Ja, da sagt der Hiob, ja, es gibt einen Fundort für das Silber und eine Stätte für das Gold, wo man es läutern kann. Das Eisen holt man aus der Erde, und Gestein kann man zu Erz umschmelzen. Mit der Finsternis kann man ein Ende machen und das Gestein des tiefsten Grundes durchforschen. Man gräbt einen Schacht weit entfernt von allen Wohnstätten, dann hängen sie fern von den Menschen und schier vergessen und schweben an den Seilen. Die Erde, aus der das Brot erwächst, wird in der Tiefe umgewühlt und es brodelt darunter wie Feuer. Man findet Saphir im Gestein und Staub mit Gold vermengt. Der Adler kennt den Weg dorthin nicht, und das Auge des Falken erspäht ihn auch nicht. Die stolzen Tiere wandeln dort nicht, und der Löwe kommt nicht dorthin. Der Mensch legt seine Hand an das harte Gestein und wühlt die Erde und wühlt die Berge von der Wurzel aus um. Er bricht Schächte in die Felsen und viel kostbare Dinge sieht sein Auge. Er verbaut die Wasseradern, dass es nicht durchsickert, und zieht viele verborgene Schätze ans Licht. Die Weisheit aber, wo findet man sie? Wo hat die Erkenntnis ihre Stätte? Kein Mensch kennt den Weg zu ihr, und im Lande der Lebendigen ist sie nicht zu finden. Die Flut sagt, in mir ist sie nicht. Das Meer spricht, bei mir ist sie auch nicht. Auch für gediegenes Gold bekommt man sie nicht. Und auch mit Silber kann man sie nicht kaufen. Sie lässt sich nicht mit Ophir-Gold aufwiegen, noch mit köstlichen Edelsteinen und Saphiren. Gold und Kunstglas kommt ihr nicht gleich, noch kann man sie eintauschen mit wunderbaren Kunstwerken. Korallen und Kristall kommen gar nicht in Betracht bei ihr. Der Besitz der Weisheit ist mehr wert als alle Perlen. Äthiopiens Topas reicht nicht an sie heran, und mit reinstem Feingold wird sie auch nicht aufgewogen. Ja, wo kommt die Weisheit her? Wo ist die Stätte der Erkenntnis? Sie ist verborgen vor den Augen der Lebewesen und verhüllt sich sogar vor den Vögeln des Himmels. Die Unterwelt und das Totenreich sprechen von ihr. Nur vom Hörensagen haben wir von ihr vernommen. Gott allein weiß den Weg zu ihr. Er allein kennt ihre Stätte. Er blickt bis zu den Enden der Erde und sieht alles, was unter dem Himmel ist. Als er dem Wind sein Gewicht schuf und den Wassern das Maß bestimmte, als er dem Regen sein Gesetz gab und dem Gewittersturm den Weg bahnte, da hat er sie gesehen und erforscht. Da hat er sie eingesetzt und erprobt. Er sprach zu Menschen: Siehe, das ist Weisheit. Gott fürchten, und das ist Einsicht, das Böse meiden. Nur ganz kurz zu Hiob. Ich möchte ja über Weisheit sprechen, aber Hiob ist, das ist einfach so ein fantastisches Buch. Das ist ja eins, vermutlich vielleicht das älteste Buch überhaupt, das es in der Menschheitsgeschichte gibt. Oder eins der allerältesten auch der Heiligen Schrift. Wir müssen den Hiob ungefähr einordnen, so in der Zeit Abrahams, in der Zeit der Patriarchen. Wir sehen hier sind einige Patriarchen, einige Männer, die zusammenkommen und sie diskutieren. Wir leben ja hier in einer Zeit, die wir so gelernt haben in der Schule, vielleicht als Bronzezeit oder Beginn der Eisenzeit oder sowas. Ja, wo man sich ja vielleicht manchmal vorstellt, dass die Germanen, ja, wie die gelebt haben, sehr, sehr primitiv, sehr einfach. Aber wir sehen, dass Menschen in der damaligen Zeit, und wahrscheinlich waren es viele Menschen, sich dieselben Gedanken machen konnten wie wir heute und sich tiefe Gedanken gemacht haben, geistliche Gedanken, Fragen nach dem Leben, Fragen nach Gott, Fragen nach Schuld, Fragen nach Einsicht, Fragen nach Weisheit. Wo kommt wirkliche Weisheit her, wirkliche Klugheit her? Ich glaube, dass es in unserer Zeit auch heute sehr, sehr viele kluge Menschen gibt. Ich bin manchmal wirklich fasziniert und begeistert von Leuten, die wissenschaftliche Themen darstellen, vom Universum oder vom Makro-Universum oder vom Mini. Man sieht Mini-Universum, wie heißt das mal, dieses Mini, bitte? Mikro, das Wort fehlt mir. Und was da alles erforscht wird, was im Körper des Menschen alles abgeht, was da alles passiert. Es ist faszinierend, was der Mensch alles schafft und alles kann und alles lernen kann. Und das alles darf man bewundern und sagen, das ist eine Klugheit und es ist wichtig und es ist gut, dass Gott uns die Gabe gegeben hat. Aber es ist weit entfernt von Weisheit. Denn ich denke, dass der Mensch kann noch so klug sein. Noch so klug sein, wenn er nicht eine Weisheit bekommt, und zwar eine Weisheit, die von Gott kommt. dann wird er die Welt nicht verstehen. Da wird er sein Leben nicht wirklich verstehen. Dann wird er viele Sachen einfach in ihren Zusammenhängen, warum das so ist und wo das hinläuft, nicht verstehen. Vielleicht hört sich das arrogant an, aber es ist einfach so, auch von der Schrift her ganz deutlich so, dass Gott Menschen erwählt, denen die Augen öffnet für Geheimnisse, die Gottes Geheimnisse sind, die die Christen kennen. Und wo wir uns als Christen manchmal fragen, warum sehen andere Menschen das nicht so? Dass man auf dieser oder jener Weise zum Beispiel in Frieden miteinander leben kann. In Frieden miteinander leben, auch das hast du kurz aufgegriffen. Wir alle leben in Familien, ja? Und ich glaube, jeder hat seine Familiengeschichte. Und wenn ich hineinschaue, so in unsere Familie oder weiteren Kreisen der Familie, da gibt es alles an Menschen, ne? Also mit Ansichten und Gedanken. In meiner Familie oder in unserer Familie, das sind so doch relativ viele Christen oder christliche Menschen. Aber da auch gibt es verschiedenste Auffassungen. Und es ist vielleicht gar nicht so einfach, nein, ohne Weisheit ist es überhaupt nicht einfach, miteinander umzugehen. Wie besonders ist es erstmal mit denen, die vielleicht gerade in diesen Familien aufstehen und blockieren, es absolut nicht hören wollen, kein Wort, erzähl mir nichts über Gott. Wie geht man damit um? Wie macht man das? Ja, göttliche Weisheit, denke ich, ist auch oft eine Inspiration. Dass ich in der Situation einfach spüre und weiß, soll ich schweigen? Soll ich ein vorsichtiges Wort sagen? Oder ich habe ja, wo ich letztens geprägt habe, darüber gesprochen, dass man auch manchmal klare Worte sprechen muss, ja? Also wenigstens, dass man das einmal ganz klar sagt, das ist der Weg zum Leben und das ist der Weg zum Tod. Auch dazu sind wir verpflichtet. Aber wann kann man das sagen? Wie kann man das sagen? Wo ist die Weisheit? Ich weiß, dass ich kein kluger Mensch bin. Das habe ich jetzt mittlerweile total begriffen. Wie viele Sachen ich in diesem Leben nicht verstehe und nie verstanden habe, egal. Aber ich habe immer die Hoffnung, dass ich, wenn Gott einen Auftrag gibt, zum Beispiel zum Predigen oder die Möglichkeit gibt, mit jemandem zu sprechen, dass ich darauf angewiesen bin, auf diese Inspiration, wie ich es nenne, dass Gott mir Gedanken und Worte gibt und Sätze gibt, Texte gibt, die einfach treffen. Die können ganz einfach sein, die können auch, das ist vollkommen egal. Ich muss darauf vertrauen, dass Weisheit kommt, eine Weisheit, die von Gott kommt und die Welt nicht kennt. Und das sehen wir, das in was heute unter den Menschen los ist. Denn irgendwann muss man doch mal denken, dass in ihrer ganzen Klugheit, die Menschen, in ihrer ganzen Klugheit und dem, was alles erforscht wurde an Geschichte, da muss man doch einmal damit fertig werden, dass man keine Kriege mehr führt. Das hat doch jeder Mensch schon längst eingesehen, dass da nie was Gutes bei rumkommt. Tja, nützt nichts. Es geht weiter. Ich bin der Stärkere, ich bin der Bessere. Und das ist in den Familien so, das ist in den Schulen leider so. Setz dich durch, sei stärker als die anderen und so weiter und so weiter und so weiter. Und das alles führt zu Unfrieden, bis hin letztendlich zu Krieg und zu Vernichtungen, zum Töten von Menschen. Der Mensch lernt es nicht durch Klugheit. Aber die Möglichkeit gibt es, eben durch seine Weisheit, durch Gottes Weisheit. Die Frage hier mitten im Text heißt ja, die Weisheit aber, wo findet man sie? Ich finde das interessant, dass im ersten Buch hier, in diesem uralten Buch Hiob, ne, die Menschen sich über sowas Gedanken machen. Wo finde ich wirkliche Weisheit? Der Hiob redet ja hier mit seinen Freunden. Wo ist sie, hat die Erkenntnis ihre Stätte? Kein Mensch kennt den Weg zu ihr und im Land der Lebendigen ist sie nicht zu finden. ich habe es extra den ganzen Text gelesen, weil man hier zunächst erstmal sieht, wo man diese Weisheit alles nicht findet. Ne? Steht da. Der hat wohl offensichtlich richtig Ahnung von Bergbau, der Mann, dieser Hiob. Vielleicht hat der. Es ist ja auch verwunderlich, und dass in dieser Frühgeschichte der Menschheit, ist wahrscheinlich so um 1500 vor Christus oder so, was sie alles schon kannten. Wo man Gold findet, Edelsteine findet, mit wem die Handel hatten. Bis nach Äthiopien heißt es hier sogar. Ne? Das ist ja eben, man weiß ja gar nicht, wer Hiob war und wo der gelebt hat. Und Jude war der ganz bestimmt nicht, weil die gab es noch gar nicht. Ja? Es fing ja erst mit Abraham an. Und aber da war so viel Fragen da und auch seine Mitfreunde, und man erkennt auch, dass sie sehr viel Erkenntnis haben. Sie liegen zwar in vielen Sachen nicht richtig, aber sie haben sehr viel Erkenntnis über Gott und über sein Wesen und machen sich viele, viele Gedanken darüber. Und der Hiob kommt zu dem Gedanken, in dieser Welt ist diese göttliche Weisheit, diese wirkliche Weisheit nicht zu finden. Dann sagt er, der Besitz der Weisheit ist mehr wert als alle Perlen. Der Besitz der Weisheit ist mehr wert als alle Perlen. Fällt euch zu Perlen etwas ein? Neues Testament, bitte? Auch. Den Gedanken hatte ich sofort, diese eine kostbare Perle. Ne? Da ist ja dieser Händler, Edelsteinhändler, der das Beste überall auf der ganzen Welt sucht. Und irgendwann entdeckt er eine Perle, die ist mehr wert als alles andere, was er zusammen hat. Und er verkauft alles und gibt alles her. Sicher, wir wissen, was Jesus damit meint. Ne? Es ist das Evangelium. Er spricht über das Evangelium. Und auch darüber, dass man im Grunde genommen, wer dieses Evangelium findet, wer Christus findet oder so, diese Bereitschaft haben sollte, dass das Alte alles zurück, euer altes Leben, das vielleicht sogar eurem Besitz und euren, ich weiß nicht was alles, eure Klugheit und alles, sondern gebt alles her, legt alles in Gottes Hand und lasst ihn wirken in eurem Leben. Er wird etwas daraus machen. Es lohnt sich, auf die eine Karte zu setzen oder auf die eine Perle zu setzen. Alles andere hat keinen Wert. Ja, dann heißt es hier zum Beispiel in Vers 21, sie ist verborgen vor den Augen der Lebewesen und verhüllt sich sogar vor den Vögeln. Die Unterwelt und Totenreich, wir haben nur vom Hörensagen der Weisheit, es ist nicht bekannt. Und am Schluss sagt er diesen großartigen Satz, dann hat er sie eingesetzt und erprobt, er spricht zu Menschen, siehe, das ist Weisheit, Gott fürchten, und das ist Einsicht, das Böse meiden. Ich möchte einen anderen Text lesen aus 1. Könige 3, 1 bis 15. Moment. Auch wieder ein etwas längerer Text. Erste Buch der Könige, Kapitel 3, ab Vers 5. Eines Nachts erschien in Gibeon dem Herrn, der Herr, dem Salomo im Traum. Und Gott spricht zu ihm, wünsche dir, was ich dir geben soll. Salomo antwortete, du hast deinem Knecht, deinem Vater David, große Gnade erwiesen, weil er vor dir in Treue, Gerechtigkeit und aufrichtiger Gesinnung gewandelt hat. Du hast ihm große Gnade erwiesen und einen Sohn gegeben, der jetzt auf seinem Thron sitzt. Nun, Herr, mein Gott, hast du deinen Knecht anstelle meines Vaters David zum König gesetzt, aber ich bin noch jung und habe keine große Erfahrung. Nun aber steht dein Knecht inmitten deines Volkes, das du erwählt hast, eines großen Volkes, dessen Menge niemand zählen kann. So wolltest du deinem Knechte ein hörendes Herz geben, damit er dein Volk regiere und zwischen dem Guten und dem Bösen unterscheiden könne. Wer könnte sonst dein starkes Volk regieren? Dem Herrn gefiel es wohl, dass Salomo diese Bitte an ihn richtete. Er antwortete: Weil du nicht gebeten hast um langes Leben und auch nicht um Reichtum, noch um den Tod deiner Feinde, sondern um Weisheit und um ein offenes Ohr für alle Rechtsentscheidungen, werde ich deine Bitte erhören. Siehe, ich gebe dir hiermit ein weises und verständiges Herz. Vor dir gab es keinen wie dich, und auch nach dir wird es niemand so auftreten, der dir ähnlich ist. Aber auch das, was du nicht erbeten hast, gebe ich dir, Reichtum und Ehre für dein ganzes Leben, so dass du zu deiner Zeit niemand unter den Königen dir gleich sein wird. Wenn du in meinen Wegen wandelst und meine Satzungen und Gebote hältst, wie dein Vater David es getan hat, dann werde ich dir auch ein langes Leben geben. Da erwachte Salomo. Als junger Christ habe ich das gelesen, hat mir unheimlich gut gefallen. Habe ich das auch gebetet. Naja, ich bin sehr dankbar für das, was Gott mir geschenkt hat und meinen Lebensweg. Da kann ich im Großen und Ganzen sagen, danke, danke, danke und nochmal danke. Und der Salomo hat das richtig gut gemacht. Der hat, als er um diese göttliche Weisheit gebeten hat und Gott sie ihm wirklich geschenkt hat. Und ich möchte jetzt ich glaube, wir kennen diese Salomo-Stellen, wo dann auch noch die Königin von Saba kommt und sagen muss, ich möchte den Text jetzt nicht mehr lesen. Es ist unglaublich, was die Königin von Saba da sieht und hört, und dass alle Könige aus allen Königreichen kommen und riesige Geschenke machen. Salomo war wahrscheinlich der reichste Herrscher, den Israel je hatte, der weiseste. Gott hat ihm alles gegeben und ganz viel Klugheit. Leider hat ihm das am Ende seines Lebens dann auch nicht mehr so viel genutzt, als er über seine vielen Frauen dann doch gestolpert ist. Ich möchte noch Verse dazufügen. Aus Psalm 111. Hattest du auch 111 oder 110? Naja. Ja, klar, ne? Psalm, da ist 111, welches habe ich? Vers 10. Der Anfang aller Weisheit ist die Furcht des Herrn. Wer sie pflegt, bekommt vielfache Einsicht. Sein Gotteslob bleibt ewig bestehen. Der Anfang aller Weisheit ist die Furcht, die Ehrfurcht vor dem Herrn. Und ein weiteres Wort aus den Sprüchen 3, 5 bis 8. Na. Psalm. Ich lese das jetzt hier vor. Haben wir es hier? Verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern setze dein Vertrauen ungeteilt auf den Herrn. Denk an ihn bei allem, was du tust. Er wird dir den richtigen Weg zeigen. Halte dich nicht selbst für klug und erfahren, sondern nimm den Herrn ernst und bleib allem Unrecht fern. Ja, bis dahin. Etwas anders geschrieben, als ich den hier ausgesucht habe. Lass uns diesen Text so stehen, und als letztes möchte ich ein Wort aus dem Kolosser, das ist mir das wichtigste Wort im Moment. Der Paulus, der fasst das immer alles ganz toll zusammen, ne? Er hat da so eine besondere Kolosser 2, Vers 3. Da heißt es: In ihm liegen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen. Sie sind nicht offensichtlich, nicht einfach so zu pflücken, wie ein Apfel vom Baum zu pflücken ist, sondern die wirkliche Weisheit ist zu erbeten. Ich möchte mit uns beten. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du uns all das bereitet hast, was wir für unser Leben brauchen. Und so bitte ich dich jetzt um deinen Segen, dass wir Erkenntnis und Weisheit haben für unser Leben, ja, für unsere Existenz in unserer Familie und in unserem Umfeld. Herr, ich bitte, öffne unsere Augen und schenk uns deine wunderbare, kostbare Weisheit. Amen.